Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Gemeinsam durch die Corona-Krise. Ein Motto, das für uns alle gilt, aber aktuell vor allem auch die Situation der beiden Golfpros Caroline und Moritz Lampert bestens beschreibt. Die Geschwister überbrücken nämlich die Corona-bedingte Pause aktuell gemeinsam. Mit Training und allerlei Ablenkung, aber eben auch mit Interviews wie heute bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Denn ein Gutes hat die Corona-Krise dann doch. Die deutschen Spitzengolfer, die können sich aktuell sehr viel Zeit nehmen, auch für Dinge wie ein ausführliches Doppelinterview mit mir hier bei uns, und ich habe mit Caro und Moritz über die Höhen und Tiefen ihrer bisherigen Karriere und Verläufe, über ihre Pläne und Wünsche für die sportliche Zukunft und natürlich auch über Golfer im Homeoffice gesprochen und auch darüber, was sie da im Homeoffice am meisten vermissen.
Ja, einfach zu spielen.
Ich würde sagen, dir fehlt der Ballflug am meisten. Jeden Tag, wenn wir ins Netz schlagen, sagt er, oh, ich würde einfach gerne mal einen nebendran raushauen, einfach mitten ins Feld. Da muss er sich wirklich zusammenreißen.
Und mehr darüber hört ihr jetzt hier auf meinsportpodcast.de bei Nur Golf im Interview mit Caroline und Moritz Lampert. Hallo Moritz, hallo Caro.
Hallo.
Hallo.
Dieser Tage muss man diese Einstiegsfrage einfach stellen in Zeiten von Corona. Wie geht's euch?
Also uns geht's eigentlich soweit ganz gut. Wir halten uns hauptsächlich in unserem Heimatort Sandhausen auf oder halten uns nur hier auf. Keiner von uns ist bisher krank, unserer Familie geht's gut, also den Umständen entsprechend geht's uns gut. Natürlich etwas langweilig und nicht das, was wir jetzt Ende März tatsächlich machen wollten, aber wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und hoffen, dass es schnellstmöglich wieder normal wird.
Das hoffen wir natürlich alle. Caroline, wie ist denn das für euch als Golfer, jetzt plötzlich eingesperrt zu sein? Eigentlich seid ihr immer auf Reisen, eigentlich seid ihr immer draußen an der frischen Luft. Wie ist das für Golfer im Homeoffice?
Ja, definitiv anders. Wir haben uns einigermaßen gut ausgestattet, haben ein Netz im Garten, pitchen von der Matte in Tonnen rein und so, haben eine Puttmatte, sodass wir uns, sagen wir mal, so 2 bis 3 Stunden am Tag da ganz gut beschäftigen können. Letzten Endes wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt gerade Turniere spielen, aber ich glaube, uns allen ist bewusst, dass es in der aktuellen Situation nicht möglich ist. Und wir versuchen uns irgendwie einigermaßen fit zu halten, dass wir bereit sind, wenn es wieder losgeht. Aber den Umständen entsprechend sind wir eigentlich ganz gut beschäftigt.
Also Übungen im Garten, man kann das ja bei Instagram auch ein bisschen verfolgen, was ihr da so macht. Moritz, ihr nehmt auch an der Max-Kiefer-Sofa-Challenge teil. Das sind dann so kleine, ja, auch lustige Aktionen, die dann auch so die Wartezeit so ein bisschen vertreiben.
Es ist einmal das, was der Max dann ins Leben gerufen hatte, ist einmal für einen guten Zweck, dass die WHO ein bisschen Funding von uns bekommt und natürlich der Spaß steht da im Vordergrund. Ich glaube, das sind alle Sportler gleich. Caro hat eine Hockey-Nationalspielerin in der Klasse gehabt, die verschiedene Challenges machen mit dem Hockeyschläger und wir können halt einfach gut mit dem Golfschläger umgehen. Und ich bin jetzt daheim auf einen Tischtennisball umgestiegen, wenn ich in der Wohnung rumschlage, nicht, dass ich noch irgendwas kaputt mache, aber sag ich mal, die Langeweile fördert die Kreativität und man kommt auch ein paar dämliche Ideen, die man einfach da ausprobiert und das macht Spaß und so kann man auch die Zeit vertreiben. Aber es ist auch irgendwo sinnvoll, einfach mal auszuprobieren, was funktioniert, was ist denn tatsächlich möglich.
Man kann das ja auch wunderbar dann über die Social-Media-Kanäle mit den Fans teilen. Caroline, welche Rolle nimmt denn jetzt gerade auch in der Krise so Social Media für dich ein?
Ja, ist definitiv unter anderem auch Beschäftigung für uns, aber auch mit den Leuten teilen, was wir machen, einfach auch zu zeigen, was man aus der Situation machen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch das, was wir versuchen, auf unseren Social-Media-Seiten zu zeigen. Dass natürlich die Situation schwierig ist für alle, aber wir versuchen das Beste draus zu machen und die Leute ein bisschen zu beschäftigen, ob es jetzt eine Challenge ist, wie Max ins Leben gerufen hat oder die Toilettenpapier-Challenge oder einfach nur, dass man irgendwelche Fragen beantwortet. Also lauter Sachen, die wir so gegenseitig uns ein bisschen nominieren und dadurch eben beschäftigen.
Und ihr könnt eben ja auch zusammen dann euch beschäftigen, zusammen trainieren. Moritz, ist das gut, dass du die Schwester an der Seite hast, dass du nicht alleine trainieren musst?
Auf jeden Fall. Also Caro und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und wir trainieren auch jetzt unabhängig davon, ob wir eingesperrt sind oder nicht, trainieren wir auch regelmäßig zu St. Clair Road zusammen. Hatten ganz lange auch zusammen den gleichen Trainer, wo wir viel Zeit verbracht haben. Uns ist einfach gut. ja, immer diese Challenge im Training zu haben, ob das dann ein Test ist, wo wir uns gegenseitig versuchen zu überbieten oder einfach auch mal auf den Rat von den anderen zurückgreifen zu können. Oder ja, ganz einfach, kannst du mir bitte ein Schwungvideo aufnehmen? Das sind einfach so Kleinigkeiten, die das Training deutlich leichter und angenehmer machen. Und nicht, dass wir beide nicht nur nicht motiviert sind, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man sich verabredet, hat man doch immer das Gefühl, man muss dort sein und auch an Tagen, wo das Wetter vielleicht nicht so gut ist, die Motivation dann trotzdem zu haben, okay, ich gehe trotzdem raus, weil vielleicht jemand anderes von mir erwartet, auch dort zu sein.
Caroline, jetzt sagte Moritz, ihr habt ein gutes Verhältnis, aber wie viel Konkurrenzdenken ist dann dabei? Kann man diesen Wettkampfmodus komplett ausschalten, auch wenn es der eigene Bruder ist?
Ich glaube, man kann es eigentlich komplett ausschalten. Natürlich, wenn wir jetzt ein Match gegeneinander machen, will ich gewinnen oder er will gewinnen. Aber das ist ja, sagen wir mal, ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wir mit dem Golfsport verbinden. Deswegen ist der Konkurrenzgedanke, glaube ich, nur bei den Challenges da und sonst gar nicht.
Moritz, was übst du denn jetzt speziell in dieser Corona-Pause? Was sind die Dinge, die du adressierst im Training?
Es ist einfach dahingehend eine besondere Situation, weil wir auf der Challenge Tour normalerweise letzten Jahre immer erst so Mitte April, Ende April unsere ersten Turniere hatten. Dieses Jahr haben wir jetzt schon im Januar dreimal in Südafrika gespielt und hätten jetzt Anfang Mai eigentlich das erste Turnier gehabt, was leider abgesagt wurde. Aber deswegen ist es eine neue Situation und ich arbeite jetzt an Sachen, die ich vielleicht Ende März, Anfang April nicht mehr angegangen wäre. Aber da jetzt einfach die Off-Season noch mal länger geworden ist, bin ich noch ein bisschen mehr in den Technikteil im langen Spiel reingegangen, was auch gut funktioniert ins Netz, wo ich jetzt den Ballflug nicht unbedingt brauche, aber das trotzdem immer mit einem Übertrag in das Performance-Training, nenne ich das, mit einem Trackman, funktioniert es zum Glück ganz gut, dass der Ball gemessen wird und die Distanzen. Und da versuche ich vor allem meine kurzen Eisen, ja, zu verbessern, konstanter zu machen und vor allem diese Zwischendistanzen zu öffnen. Ich schlage meinen Pitching Wedge 126 Meter, mein Eisen 936 Meter und halt die Distanzen dazwischen. Wie kann ich den Ballflug verändern? Bin ich besser, wenn ich das kurze Eisen härter schlage oder das lange Eisen nicht so hart und da einfach ein bisschen variabler zu werden? Und da ist jetzt eigentlich eine gute Option für und ich freue mich aber, wenn ich den Ball dann auch tatsächlich wieder fliegen sehen kann.
Das kann ich nachvollziehen. Caro, bei dir ist es wahrscheinlich genauso. Was sind deine Trainingsschwerpunkte?
Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich versuche viel am kurzen Spiel zu arbeiten. Das ist auch das, was ich mir über den Winter vorgenommen habe. Das war letztes Jahr vor allem, sage ich mal, der Punkt, wo ich am meisten eine Hilfe oder Fortschritt noch benötige. Deswegen habe ich auch den Moritz dazu, der mir ab und zu mal eine kleine Challenge steckt, wie zum Beispiel, dass ich in der Leiter die verschiedenen Lücken treffen soll, dass ich verstehe, was ich machen muss, um den Ball höher zu schlagen beim Chippen und beim Pitchen. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit, weil ich genügend Zeit habe, das mal auszuprobieren, was für mich funktioniert und was nicht. Der ein oder andere Ball landet dann doch mal hinten im Busch, wenn er nicht ganz so sauber getroffen war. Wahrscheinlich nicht ganz so zur Freude von unseren Eltern, aber ja, das sind jetzt so aktuell die Themen, an denen ich dran bin. Ich versuche natürlich auch im Schwung weiterhin daran zu arbeiten, was ich die letzten Wochen und Monate gemacht habe, aber nutze jetzt erstmal die Zeit für mein kurzes Spiel.
Habt ihr Kontakt zu eurem Trainer oder euren Trainern?
Also ich habe regelmäßig Kontakt über Videos schicken und Telefonate, ja.
Ja, und ich auch. Ich habe eigentlich fast täglich Kontakt zu meinem Trainer. Einfach wir tauschen uns alles mögliche, über alles Mögliche im Golf aus, über mein Spiel aus. Aber natürlich auch die Freundschaft, die ja, uns zu unseren Trainern verbindet, bringt so viel Zeit mit denen, dass sich dann auch eine persönliche Bindung aufbaut und einfach auch aus Interesse, wie es ihm geht, wie es seiner Familie geht. Und deswegen haben wir eigentlich fast jeden Tag Kontakt.
Was würdet ihr denn einem Amateurgolfer und Hobbygolfer jetzt raten? Woran sollte er, wenn er die Möglichkeiten hat, in seinem Garten, auf seinem Balkon jetzt arbeiten, dass er möglichst fit in die Saison startet?
Also ich glaube, dass man vor allem auch ein bisschen Stabi-Training ganz gut einbauen kann. Das ist zwar nicht vielleicht gerade das, was am meisten Spaß macht. Auch uns macht wahrscheinlich es mehr Spaß, ins Gym zu gehen und irgendwelche Gewichte zu heben. Aber da kann man schon eine gute Basis schaffen, indem man ja viel auch für den Rücken macht und einfach stabiler dasteht und weniger Probleme hat. Und ja, die meisten haben wahrscheinlich irgendwie ein paar Blumenvasen, die rumstehen, vielleicht da versuchen reinzuchippen. Das Netz hat jetzt der ein oder andere wahrscheinlich nicht im Garten stehen, aber Putten auf dem Teppich geht auch gut. Einfach versuchen, den Ball so gut wie möglich zu treffen und ein paar Variationen herzustellen. Das ist, glaube ich, das, was jeder in seiner Umgebung machen kann.
Ja, und die Vorstellung ist ganz wichtig. Also auch irgendwie den mentalen Aspekt reinzubringen. Sich, wenn man jetzt mit seinem Trainer an einer Schwungänderung arbeitet, dass man die sich bildlich auch mit geschlossenen Augen vorstellt und dann auch in absoluter Slow-Mo im Wohnzimmer vielleicht durch die Position durchgeht und einfach so im Rhythmus zu bleiben und ohne den Kontakt des Balls die Schwungänderung vorzunehmen. Ich trainiere ganz viel ohne Ball oder mit einem Luftball oder mit so einem Softball, um einfach den Ballflug auszunehmen, weil ich die Technik verändern will. Und dafür ist jetzt der optimale Zeitpunkt, weil man kann ja keinen Ball fliegen sehen. Deswegen nimmt man diese Rückmeldung raus. Also einfach ins Wohnzimmer stellen, sich optimale Schwünge vorstellen, optimalen Ballflug vorzustellen. Und damit man sehen, wenn man das macht, wird die Vorstellung immer besser. Und wenn wir dann wieder auf dem Golfplatz stehen, dass man das dann tatsächlich direkt umsetzen kann.
Jetzt ist Golf ja eigentlich eine Sportart, wo ja der direkte Kontakt auch auf dem Platz nicht unbedingt gegeben ist, wo man durchaus diesen Abstand einhalten kann, der ja empfohlen wird in der aktuellen Zeit. Caro, aus deiner Sicht, wäre es nicht trotzdem deshalb auch möglich, Golf weiterhin zu erlauben, weiterhin die Golfplätze zu bespielen lassen, natürlich in diesen eng gesteckten Grenzen?
Ich glaube, dass es jetzt aktuell einfach auch mal ein gutes Zeichen ist, dass man alles schließt, dass man jetzt auch nicht für die Golfer eine Ausnahme macht, weil doch ja Golf im Vergleich zu den anderen Sportarten jetzt vielleicht nicht den allerbesten Ruf hat. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt temporär mal gut, dass man das komplett durchsetzt. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht Ende April dann doch wieder auf die Golfplätze kommen, wenn wahrscheinlich das normale Leben in Deutschland nicht wieder eingetreten ist, aber die ein oder anderen Lockerungen, wie zum Beispiel auf dem Golfplatz hoffentlich, irgendwann in Kraft treten werden.
Moritz, schließt du dich an?
Ja, ich glaube, dass wir alle realisiert haben in den letzten, sag ich mal, 2 Wochen, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Und dass wir da alle unseren Teil dazu beitragen können. Und der Teil für die meisten von uns ist halt einfach daheim bleiben und gucken, dass wir so wenig Kontakt wie möglich haben. Auch wenn wir auf dem Golfplatz wenig Kontakt hätten, wenn du alleine spielst. Aber trotzdem, wir werden jetzt alle auch 2, 3, 4 Wochen ohne Golf auskommen. Und wenn das der Preis ist, den wir zahlen müssen, dass der Virus schnell wie möglich eingedämmt wird, dann ist, glaube ich, jeder von uns bereit, das zu machen. Und ja, wie Caro gesagt hat, ich hoffe, dass es vielleicht Ende April, Anfang Mai, dass da vielleicht wieder die Schulen aufgemacht werden, die Universitäten und dann auch die Golfplätze. Aber ich glaube auch, dass wir das mit unserem Gesundheitssystem relativ schnell wieder in den Griff bekommen werden. Und dass sich dann unser Leben in Deutschland, glaube ich, langsam wieder zur Normalität zurückführen wird.
Das wollen wir natürlich alles hoffen. Jetzt hast du eben gesagt, der Preis, den man zahlen muss. Jetzt zahlt ihr natürlich als Profigolfer auch eine gewisse Art von Preis. Ihr habt aktuell keine Turniere, entsprechend auch keine Chance, um Preisgelder einzunehmen. Jetzt fallen ja zum Glück keine Reisekosten an, aber ihr müsst euch ja trotzdem irgendwie finanzieren. Moritz, wie finanziert sich ein Golfer in so einer Zwangspause, beziehungsweise anders gefragt, wie einschneidend ist das aktuell? Wie zukunftsbedrohend vielleicht auch?
Einschneidend ist es natürlich sehr. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, auf der Challenge Tour hat sich bisher jetzt in dem Zeitpunkt noch nichts verändert, weil ich jetzt auch kein Turnier gespielt hätte. Interessant wird es dann eher im Sommer, je nachdem, wie viele Turniere jetzt noch abgesagt werden oder vielleicht verschoben werden. Viele von den Turnieren werden ja jetzt verschoben, so wie gerade gestern. Dubai Duty Free Irish Open auf der European Tour wird ja verschoben, die Turniere werden ja erstmal nicht abgesagt. Deswegen natürlich im Moment, wir haben weiter unsere laufenden Kosten, keine Reisekosten, was natürlich hilft. Gibt uns aber natürlich Möglichkeiten, so Podcasts aufzunehmen und auch mal andere Sachen anzugehen, die wir vielleicht sonst nicht machen, weil wir das ganze Jahr unterwegs sind.
Caro, wie ist das bei dir? Zukunftssorgen durch die Corona-Krise?
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also bei uns ist jetzt aktuell erstmal ein Turnier, was wir jetzt in der laufenden Zeit nicht spielen konnten. Es wurden jetzt für die Zukunft schon andere Turniere verschoben, aber wie Moritz gesagt hat, die sind jetzt erstmal nicht komplett gecancelt worden. Also es ist schon der Plan, dass die weiterhin gespielt werden. Wir hätten im kompletten April eh kein Turnier gespielt, was jetzt für unsere Situation wahrscheinlich ganz gut ist. Und unser Turnierkalender sieht gut aus. Also natürlich muss man ein bisschen schauen, dass man jetzt nicht unnötig Geld ausgibt. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass wir riesige Sorgen haben, sondern uns versuchen, richtig vorzubereiten auf die Saison und dann eben bei den Turnieren, die anstehen, hoffentlich genügend Preisgeld sammeln können.
Geld ausgeben geht ja gerade eh nicht wirklich, weil bis auf Supermarkt und Mittagessen und Abendessen passiert ja nicht viel.
Und ihr das habt stimmt. ja auch noch Sponsoren, die euch natürlich auch weiter in der Krise unterstützen, die auch dranbleiben.
Ja. Natürlich, bei mir mit Alberto und Allianz habe ich zwei langjährige Partner an der Seite. Aber auch für die ist es natürlich schwierig, weil alle Events, die wir eigentlich jetzt bisher machen wollten, stehen ja auch ein bisschen in der Schwebe. Aber deswegen ist es umso wichtiger für uns alle, dass es einfach schnellstmöglich zur Normalität zurückkehrt und wir unseren Tätigkeiten ganz normal weitergehen können.
Abgesehen vom Golf, wie vertreibt ihr euch aktuell sonst noch die Zeit, Caro?
Ich habe von meinem Bruder ein 1000er-Puzzle bekommen. Das habe ich in 4 Tagen jetzt beenden können. Das ist eine sehr, sehr gute Beschäftigung, kann ich nur jedem empfehlen. Die Zeit verfliegt wie nichts. Ja, sonst versuche ich ab und zu mal zu lesen. Ich habe jetzt von Jan Frodeno die Biografie gelesen, habe jetzt vorgestern von Roger Federer die Biografie gelesen. Das sind Sachen, die mich eh sehr interessieren, die ich auch während den Golfturnieren immer mal versuche einzubauen. Aber jetzt habe ich natürlich mehr Zeit dafür. Dann versuchen wir halt eine Athletikeinheit zu machen, ob es jetzt Laufen gehen ist oder hier zu Hause in den Stabi-Programm. Also ich muss sagen, für die Zeit, die wir jetzt schon hatten, war mir relativ wenig langweilig.
Du spielst auch Gitarre, habe ich gelesen. Hast du das nochmal wieder reaktiviert jetzt in der Pause?
Ich habe tatsächlich meine Gitarre mal angeschaut, aber es sind nur 2 Saiten ganz, sodass ich leider das Problem hatte, mit 2 Saiten zu spielen, ein bisschen schwieriger. Ah, hatte es mir überlegt, habe aber früher mal eine Flöte gespielt und habe die tatsächlich jetzt bei mir zu Hause, aber noch nicht richtig ausprobiert.
Moritz, zum Glück oder nicht zum Glück? Wie spielt sie?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe früher, also unsere Eltern haben auch einen großen Wert auf unsere musikalische Ausbildung gelegt. Wir haben alle Blockflöte gespielt, wir haben auch einen älteren Bruder. Alle Blockflöte, er hat dann Posaune gespielt, ich Trompete und Caro Gitarre. Aber ich glaube, es ist besser, dass wir jetzt zum Golfschläger gewechselt sind und da auch geblieben sind.
Caroline und Moritz haben diese Entscheidung für den Golfsport getroffen, beziehungsweise irgendwie war sie vielleicht auch schon vorgezeichnet. Und warum das so war, darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil des Interviews hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Caroline und Moritz Lambert, das deutsche Golf-Geschwisterduo, ist heute zu Gast im Interview bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und wir sprachen eben schon über ihre gemeinsame Bewältigung der Corona-Zwangspause und jetzt geht's um ihren Weg in den Golfsport. Ein Weg, der eigentlich vorgezeichnet war, denn die gesamte Familie Lambert ist seit Generationen mit dem Golfvirus infiziert. Mit dem Opa fing es an und er hatte dann zunächst die Eltern und dann auch den älteren Bruder von Caro und Moritz mit seiner Begeisterung angesteckt. Ja, und dann färbte es im Alter von 5 oder 6 Jahren auch auf Moritz ab und dann auf die 2,5 Jahre jüngere Caro.
Caro, hätte es überhaupt eine andere Möglichkeit gegeben, bei euch familiären anderen Sport zu betreiben? Hättet ihr es überhaupt gedurft?
Ja, gedurft auf jeden Fall. Als wir jünger waren, haben wir schon auch andere Sportarten gemacht. Also ich habe Fußball gespielt. Moritz hat lange Eishockey gespielt, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber Golf hat einfach so viel Spaß gemacht, auch mit der ganzen Familie zusammen. Sodass wir ja irgendwie den Weg weitergegangen sind. Es hat sich wirklich so von einem auf den anderen Tag so ergeben, dass wir mehr Zeit auf dem Golfplatz verbracht haben, in Urlauben natürlich alle zusammen gespielt haben. Und auch wenn ich vielleicht nicht immer so ganz so gut gelaunt war als kleines Mädel auf dem Golfplatz, weil ich lieber was anderes machen wollte, wurde ich besser und das hat mir dann extrem viel Spaß gemacht, mit meinen Freunden und Freundinnen auf dem Golfplatz unterwegs zu sein.
Moritz, bei dir die Laune von Anfang an gut gewesen oder auch eher erst skeptisch und dann langsam reingewachsen?
Nee, bei mir war es anders. Ich habe eigentlich relativ schnell den Spaß gefunden. Habe viel mit unserem Bruder, der 3 Jahre älter ist als ich, habe ich viel gespielt und habe auch schnell viele gute Freunde gefunden, zu denen ich auch jetzt noch einen guten Kontakt pflege. Und dann war irgendwann die Entscheidung, als ich 13 war, Eishockey oder Golf. Und dann habe ich mich für Golf entschieden, was auch ja jetzt die richtige Entscheidung war. Ging eigentlich eher darum, dass ich dann halt in der höheren Altersklasse hätte spielen müssen im Eishockey. Und vorher war ohne Körperkontakt und dann halt mit Körperkontakt. Und ich war relativ schmächtig damals. Und deswegen habe ich mich für Golf entschieden, einfach weil das Verletzungsrisiko zu hoch wurde im Eishockey. Hm. Habe aber eigentlich immer Spaß gehabt beim Golf. Und ja, wir werden ja auch oft gefragt, ob das irgendwie, ob wir irgendwelche, wie nennt man es, irgendwelche Sachen vermissen aus der Jugend oder so. Oder, und das war bei mir niemals der Fall, sondern ich bin nie oft weggegangen in der Schulzeit oder habe viel Alkohol getrunken, war Party machen oder was auch immer, sondern Golf war für mich immer der zentrale Punkt in meinem Leben oder schon früher der zentrale Punkt in meinem Leben und wie auch heute noch. Ich genieße es eigentlich jeden Tag zu trainieren. Mhm. Und auch jetzt Bälle ins Netz zu schlagen macht mir eigentlich nichts aus, sondern ich kann weiterhin meinen Golfschläger schwingen und macht Spaß.
Bälle ins Netz schlagen, da hast du ja auch die Parallele zum Eishockey wieder.
Ja, genau. Da habe ich aber nicht so oft ins Netz geschlagen wie jetzt.
Hast du sonst irgendwas mitnehmen können vom Eishockey fürs Golfspiel oder ist das eher eine Schlagtechnik beim Eishockey, die vielleicht auch den Golfschwung eher so ein bisschen ruiniert?
Komischerweise, ich bin Rechtshänder und spiele auch rechts vom Golf, aber habe immer links vom Eishockey gespielt. Also Schlaghand war links und linke Hand war unten. Komischerweise. Und wenn ich jetzt versuche, links vom Golf zu spielen, ist es eine Katastrophe. Deswegen, aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist meine Grundlagenausdauer, die ich halt im Kindesalter dort gelernt habe. Am Anfang geht es einfach im Eishockey-Training ganz viel um Schlittschuhlaufen, um Geschwindigkeit, Ausdauer. Und davon zähle ich auch heute noch.
Caro, wenn du da nochmal zurückdenkst und auch auf diese frühen Anfänge des Golfspielens dann dich noch zurückerinnerst, wie hat denn das Zusammenspiel Golf und Schule bei dir geklappt? Das ist ja auch eine wichtige Frage, gerade wenn man das leistungsmäßig irgendwann betreibt.
Ja, definitiv. Dadurch, dass wir auch eigentlich durch jede Altersklassen auch in den verschiedenen Verbänden durch die Kader durchgegangen sind, hatten wir da immer eine Unterstützung auch. Unsere Eltern mussten natürlich auch viel machen. Aber wir waren auf Schulen, die uns sehr unterstützt haben, die auch Sportler allgemein unterstützt haben. Und solange die Leistung gepasst hat in der Schule, durften wir eben auch auf die Turniere mitgehen. Und ich glaube, dass uns das auch heute noch hilft, weil wir einfach dadurch gelernt haben, sehr viel selbstständig zu lernen, auch wenn wir unterwegs waren. Einfach viel eigenständiges Training auch gelernt haben. Und deswegen war das eigentlich mit Schule und Golf für uns, denke ich, relativ easy, also es hat gut funktioniert, die Kombination. Wir haben alle drei, also mit unserem anderen Bruder auch zusammen, ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht und können jetzt mit gutem Gewissen auf dem Golfplatz stehen.
Was waren denn so Lieblingsfächer bei euch? Sport?
Auf jeden Fall, wir hatten beide Sport vierstündig auch, also Sportleistungskurs in Baden-Württemberg.
Mathe bei mir noch. Ich habe immer gern gerechnet.
Ich war gut in Mathe, aber wirklich viel Spaß hat es mir nicht gemacht.
Wie sah es mit
Sprachen? Mir haben Sprachen allgemein auch Spaß gemacht. Also ich habe auch in Französisch mein Abi gemacht und allgemein Sprachen zu lernen hat mir Spaß gemacht.
Auch natürlich eine wichtige Voraussetzung jetzt für das Golfprofi-Dasein, denn Sprachen dann natürlich auch sehr gefordert. Wann kam denn, Moritz, bei dir der Gedanke, ach, das könnte ich eigentlich professionell machen?
Eigentlich ziemlich spät erst. Ich habe, wann habe ich angefangen? Mit 5 Jahren angefangen, Golf zu spielen und wurde dann immer besser und irgendwann so mit 16, 17, es war nie wirklich so im Vordergrund der Gedanke, ich will unbedingt Golfprofi werden, sondern irgendwann mit 16, 15, 16, 17 habe ich wirklich so gemerkt, oh, ich kann das anscheinend ganz gut, habe viele Turniere gewonnen und wurde einfach immer besser und dann war nach dem Abitur, ich habe 2011 Abitur gemacht, war die Entscheidung, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir eigentlich 1,5 oder 2 Jahre gegeben im Amateurgolf, um zu gucken, wie gut ich werden kann, wenn ich denn wie ein Profi lebe, also nichts anderes mache außer Golf spielen. Und wurde dann innerhalb von 1,5 Jahren, habe ich mich extrem weiterentwickelt, habe das Leben genossen, jeden Tag zu trainieren und alles auf den Golfsport auszurichten. Und habe ja dann 2012 im ersten Anlauf die Qualifying School geschafft. Und das war dann für mich auch die Bestätigung zu sagen, ist der richtige Weg und den schlage ich jetzt ein.
Und du hast das beobachtet, Caro, und gesagt, ja, passt doch, das ist auch was für mich? Oder wie muss man sich bei dir die Entscheidung vorstellen?
Bei mir kam die Entscheidung doch relativ spät. Ich habe 2013 mein Abi gemacht, habe im gleichen Jahr Junior Solheim Cup gespielt. Und bevor ich dorthin bin, war eigentlich für mich klar, dass ich nicht Profi werden will. Und habe dann den Junior Solheim Cup gespielt. Wir hatten sehr, sehr engen Kontakt auch zum richtigen Solheim Cup Team. Und da war für mich klar, dass ich irgendwann mal in diesem Europa-Team stehen möchte. Dann habe ich mich entschieden, eben die Qualifying School im gleichen Jahr, 2013 im Dezember, zu spielen. Habe dann direkt meine volle Karte erspielt und bin mit der ganzen Euphorie dann im Januar 2014 Profi geworden.
Was haben eure Eltern gesagt, dass ihr das jetzt beide dann auch macht?
Das Schöne ist, unsere Eltern unterstützen uns und haben uns auch immer unterstützt in dem, was wir machen. Das Einzige, was sie von uns verlangen, ist, dass wir es halt hundertprozentig machen und mit vollem Fokus. Natürlich, auch in meiner Situation jetzt, ich wäre jetzt bald 28, ein Spiel auf der Challenge Tour ist nicht das, wo ich jetzt sein wollte mit 28 in meinem, glaube ich, siebten oder achten Jahr als Profi. Aber ich sehe jetzt wieder eine gute Entwicklung in meinem Spiel und glaube auch, dass ich mich da in nächster Zeit auf der European Tour etablieren kann. Und sie verlangen von uns einfach nur volle Konzentration und dann werden wir auch voll unterstützt.
Was wären denn berufliche Alternativen bei euch gewesen, wenn es jetzt mit Golfprofi nichts geworden wäre oder ihr gesagt hättet, ach nö, Golf, schönes Hobby, aber Beruf, nö, da mache ich was anderes. Caro, gab es da irgendwas, wo du sagst, das wäre auch was gewesen?
Jetzt nicht direkt, würde ich sagen, da unsere beiden Eltern Mediziner sind und unser anderer Bruder auch Medizin studiert hat, ist das natürlich immer ein Thema bei uns in der Familie gewesen, was ich auch interessant finde. Aber ich wäre, glaube ich, zu faul, so lange zu studieren und so lange zu warten, bis man dann wirklich etablierter Arzt ist.
Moritz, bei dir? Auch Arzt?
Ja, es war natürlich einfach durch unsere Eltern immer präsent, aber ich glaube, ich hätte eher irgendwas in Richtung Bauingenieur, Wirtschaftsingenieur, sowas studiert, einfach weil ich immer gerne gerechnet habe, mich mit irgendwie so Problemen auseinandergesetzt habe, in der Schule schon, wahrscheinlich eher in die Richtung. Aber genau wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Bauingenieurwesen gewesen.
Gab es für euch auch mal die Überlegung, wir gehen in die USA, gehen an ein College und nehmen von da aus dann so den Weg Golfprofi in Angriff, Caro?
Also es war definitiv mal ein Thema, so um die Abi-Zeit herum. Zu der Zeit gab es aber viele meiner Freunde auch, die nach ein, zwei Jahren abgebrochen haben und wieder zurückgekommen sind. Und diese Zeit wollte ich irgendwie nicht vergeuden. Also ich wollte jetzt nicht ein Jahr nach Amerika gehen und dann wieder zurückgehen. Das ist auch aktuell auch einer der Gründe, warum ich nicht versuche, auf die LPGA zu kommen, ist, dass ich einfach auch gerne zu Hause bin. Ich schon auch ein Familienmensch bin, der die Zeit zu Hause zwischen den Turnieren genießt. Und deswegen ist mir klar oder war mir auch damals klar, dass ich nicht in Amerika leben möchte. Und deswegen ist meine Entscheidung so gefallen, dass ich nicht aufs College gehe. Aktuell ist natürlich College Golf sehr, sehr populär. Ich kenne viele Leute auch aus der Damenmannschaft im Golfclub St. Leon Roth, die die Entscheidung treffen, aufs College zu gehen. Und ich kenne mittlerweile auch viele Spieler, die sehr, sehr positive Erlebnisse hatten und eine gute Zeit dort hatten und die jetzt auch Profi geworden sind. Also damals war es für mich kein Thema und aktuell eben auch die Geschichte mit der LPGA ist für mich immer noch kein Thema.
Mhm. Moritz, wie war es bei dir in Sachen College?
Bei mir war es, würde ich sagen, etwas konkreter als bei Caro. Ich hatte mehrere Angebote aus Amerika, weil wir einfach beide in den Jugendjahren sehr erfolgreich waren, beide Turniere gewonnen haben. Aber für mich war es über die Frage, wenn ich rübergehe, möchte ich auch meinen Abschluss dort machen. Und ich mir einfach nicht vorstellen konnte, 4 Jahre dort zu leben und vor allem noch 4 Jahre zu warten, um Profi zu werden. Dann für mich war es, okay, ich möchte innerhalb der ersten 1 oder 2 Jahre Profi werden. Und dann dachte ich, mit der Unterstützung vom Golfclub und des DGV damals, konnte ich Turniere überall auf der Welt spielen. Ich war in meinem letzten Amateurjahr 4 Wochen in Australien und 3 Wochen in Kalifornien im Dezember und im Januar. Und deswegen konnte ich eigentlich meinen Sport genauso ausüben und hatte einfach nicht die Belastung von der Uni. Und wie gesagt, 4 Jahre konnte ich mir nicht vorstellen, deswegen habe ich mich dann auch dagegen entschieden.
Und dann wurde Moritz 2012 zum Profi. Der Wechsel klappte allerdings nicht reibungslos. Weder bei ihm noch bei seiner Schwester Caroline, die 2014 ins Profilager wechselte. Und warum das so war, das erfahrt ihr gleich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Caroline und Moritz Lampert sind heute zu Gast bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und zum Start ihrer Profikarriere in 2012 bzw. 2014, da blickten sie auf sehr erfolgreiche Jahre im Jugend- und Amateurbereich mit ihrem Heimatclub St. Leon Roth zurück. Moritz Lampert, der gewann zum Beispiel 2010 die französische und deutsche Jugendmeisterschaft, stand zweimal im europäischen Junior Ryder Cup Team und im Aufgebot des kontinentaleuropäischen Teams bei der Jacques Lillis Trophy. Als Amateur gewann er zum Beispiel 2012 die Portuguese International Amateur und das German International Amateur und er vertrat Deutschland zudem bei der Eisenhower Trophy 2012 und spielte sich dann Ende des Jahres 2012 erfolgreich durch die Qualifying School der European Tour und ergatterte seine Karte für 2013. Caroline Lambert, die gewann 2010 und 2011 die European Club Trophy, 2012 das Spanish Ladies Amateur und die deutschen Damenmeisterschaften und die Rangliste des DGV und sie stand 2013 dann auch im Junior Solheim Cup Team und holte dabei alle möglichen Punkte aus ihren Einsätzen. 2013 absolvierte sie dann erfolgreich die Qualifying School der LET und holte sich die Tourkarte für 2014. Doch trotz dieser starken Vorergebnisse im Junioren- und Amateurbereich ging es dann auf den großen Profitouren eher schleppend für die beiden voran. Warum? Das hört ihr jetzt.
Caro, was waren so Vorbilder damals? Gab es da ein bestimmtes Role Model, wo du gesagt hast, so will ich werden, so will ich spielen?
Ja, für mich ist immer noch Caro Masson ein Riesenvorbild. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt und freue mich immer, wenn ich sie auf Turniere sehe. Und eben vor allem auch, nachdem ich den Junior Solheim Cup gespielt habe und sie dort nochmal live spielen habe sehen, war das für mich ein Riesenvorbild und definitiv jemand, in deren Fußstapfen ich treten wollte.
Und Moritz, bei dir?
Bei mir war es, ich glaube, wie bei jedem Jungen in meinem Alter, Tiger Woods natürlich, weil ich angefangen habe, besser zu spielen, als Tiger in seiner absoluten Prime war. Sag ich mal, die kompletten 2000 bis 2010, wo ich mich zu einem besseren Spieler entwickelt habe. Und dann, als es konkreter wurde mit dem Profi-Dasein, war es Martin Keimer. Ich wurde Ende 2012 Profi. Und einfach, was Martin erreicht hat bis dahin, was auch jetzt noch erreicht ist, gigantisch, aber auch einfach, wie er trainiert, wie er sich gibt und was er für eine Persönlichkeit hat, ist für mich einfach ein absolutes Vorbild und habe auch ab und zu glücklicherweise Kontakt zu ihm und hoffe natürlich, dass ich mir jetzt wieder auf die Tour spielen kann und dann auch mehr Zeit mit ihm verbringen kann, Proberunden spielen kann, um einfach weiterhin von ihm zu lernen.
Dieser Wechsel aus dem Amateurlager ins Profilager, Caro, wie ist der aus deiner Sicht verlaufen?
Mein allererstes Turnier, nachdem ich Profi wurde, erinnere ich mich noch gut dran, war in Marokko, habe ich ein sehr gutes Ergebnis gemacht und danach lief eigentlich gar nichts mehr für eine Zeit lang. Es war so, dass ich die eine oder andere Verletzung hatte, ich mein Training nicht richtig planen konnte, mich auch nicht wohlgefühlt habe auf der Tour, sodass da definitiv Luft nach oben war und das war auch definitiv nicht das, was ich mir erwartet hatte, nachdem ich einmal die 3 Jahre davor eine sehr, sehr erfolgreiche Amateurkarriere gespielt habe. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, meinen Trainer zu wechseln, trainiere jetzt beim Ted Long seitdem. Wir haben einiges umgestellt, haben aber vor allem auch am mentalen Bereich gearbeitet, also das jetzt nicht mit dem Ted zusammen, sondern mit meiner Mentaltrainerin, um einfach ja, mich wieder wohlzufühlen und den Weg nach oben zu schaffen. Und so hat es jetzt, sagen wir mal, die letzten 3 Jahre sehr gut funktioniert. Habe mich auf der Tour etabliert, bin sehr dankbar für alle Leute, die mich in der schweren Zeit auch unterstützt haben. Auch meine Sponsoren, die in der Zeit auch noch zu mir gestanden haben, obwohl ich es und wahrscheinlich auch jeder andere es verstanden hätte, wenn die Unterstützung nicht mehr so da gewesen wäre. Ja. Genauso vom Deutschen Golfverband, die weiter hinter mir standen und mich da in der schweren Zeit unterstützt haben.
2019 viermal Top 10 auf der Ladies European Tour, also du hast es schon gesagt, da zeigt die Kurve doch sehr nach oben. Moritz, wie war es bei dir, der Umstieg vom Amateurstatus auf den Profistatus? Du hattest die Q-School überstanden, dich durchgesetzt, das European Tour-Ticket geholt, 2013 dann die erste Saison dort in der ersten Liga gespielt, aber nur 4 Cuts geschafft. Wie Womit erklärst du das, beziehungsweise warum hast du dich so schwer getan, dich da zurechtzufinden?
Ja, das ist eine Kombination aus mehreren Gründen. Ich war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt oder wurde 2013 21 und bin so ein bisschen mit dem jugendlichen Leichtsinn zurückblicken, würde ich es so nennen, reingegangen, da ich dachte, guck mal, ich hatte eine der besten Amateur-Saisons aller Zeiten. Ich hatte dreimal gewonnen in dem Jahr davor. Dann wurde ich Dritter bei der Weltmeisterschaft als Amateur und dachte einfach, das geht so weiter. Und dann kam ich zum ersten Turnier und alles, was du vorher erreicht hast, zählt auf einmal nicht mehr. Einer von 156 Leuten und das erste Turnier nach der Winterpause war dann Qatar Masters für mich und ich stand auf der Driving Range neben Justin Rose und Martin Keimer und dachte, wow, die sind verdammt gut. Und habe dann dadurch einfach aus dem Blick verloren, was mich so gut gemacht hat in meinen jungen Jahren und habe einfach zu viel rechts und links geschaut und mich von der Atmosphäre beeindrucken lassen und einfach mein Training so gemacht habe, wenn Justin Rose den auf der Range das macht, das muss gut sein, das muss ich auch machen. Oder der andere Spieler puttet so, vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Einfach den Weg verloren, der mich gut gemacht hat. Und dann einfach, ja, auf die Schnauze geflogen. Anders kann man es nicht sagen. Und natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht nach, ich war immer jemand, der Erfolg hatte im Golf. Und dann so eine Saison zu erleben mit, wie gesagt, nur 4 geschafften Cuts auf der Tour war schon sehr hart. Aber habe dann auch, wie Caro gesagt hat, durch die Unterstützung meiner Sponsoren, des Golf Team Germany und meines Trainers damals, noch Ted, über den Winter hart gearbeitet und mich dann ja innerhalb von 9 Turnieren von der Challenge Tour wieder auf die European Tour gespielt im Jahr danach.
Ja, gleich 3-mal gewonnen in diesen 9 Turnieren.
Genau. Ja, das war, glaube ich, der Run war irgendwie, ich wurde, glaube ich, 20., 5., 1. und dann. Also eigentlich habe ich, glaube ich, 3-mal innerhalb von 6 Turnieren gewonnen, was natürlich gigantisch war. Und was mir da eigentlich gezeigt hat, zu was ich fähig bin. Und was bei mir immer so die Sache ist, wenn ich nicht gut spiele, wenn ich mich nicht wohl fühle, ist hauptsächlich ein mentaler Aspekt, der nicht funktioniert, der sich dann auf die Technik auswählt. Das heißt, es sind zwei Komponenten, an denen ich immer gleichzeitig arbeite. Und ich jetzt, würde ich sagen, seit einem Jahr ein wirkliches Verständnis dafür habe, wie ich funktioniere als Spieler, wie ich als Mensch funktioniere und es leichter reagieren kann, wenn ich irgendwas merke. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, jeder Sportler für sich selbst rausfinden muss. Und das funktioniert halt einfach nur über lange Zeit leider.
Was hat dir dabei geholfen, das jetzt rauszufinden? Gab es da irgendein auslösendes Moment oder ist das wirklich eine Entwicklung, immer mehr in sich reinzuhören und irgendwann auch mehr auf sich zu achten?
Es ist eigentlich so ein bisschen Trial and Error. Also man probiert Sachen, natürlich, die mit seinem Umfeld abgestimmt sind. Unser Golftrainer ist unsere nächste Kontaktperson. Wir besprechen Sachen mit denen, mit Mentaltrainer, mit Management und dann Sachen ausprobieren. Und wenn man 3 Monate in die falsche Richtung gelaufen ist, das zu realisieren und dann das zu ändern. Und ich bin, glaube ich, wie jeder Sportler stur und stolz zugleich auf das, was ich kann, auf das, was ich schon erreicht habe. Deswegen sind so wirklich große Änderungen im Spiel immer sehr schwierig, aber manchmal kommt man aus den tiefsten Punkten am stärksten wieder raus, wenn man nochmal alles auf Null stellt, alles wirklich unter die Lupe nimmt und guckt, was kann ich besser machen, was muss ich besser machen. Und so ein Zeitpunkt war bei mir Ende 2018, wo ich meine Change-Tour-Karte nur eingeschränkt behalten hatte. Und dann war für mich ein Zeitpunkt, okay, jetzt verändere ich nochmal prinzipiell erstmal alles und hoffe dann auf den Erfolg, weil so wie ich das Jahr und das Jahr davor gespielt hatte, hätte es keinen weiteren Sinn gemacht und habe grundlegend Sachen verändert, habe meinen Trainer gewechselt, habe den Schwung wirklich grundlegend wieder dahin entwickelt, wo ich als 17-, 18-, 19-Jähriger war und sehe da einen großen Fortschritt. Und meine Saison letztes Jahr hat eigentlich gezeigt, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin.
Mit dem Höhepunkt, dem Sieg in Marokko.
Ja, das war genial. Ich hatte den Trainer gewechselt im November und habe dann 2 Monate später auf der Pro-Golf-Tour wurde ich Dritter und einen Monat später habe ich dann auf der Pro-Golf-Tour gewonnen. Was mir einmal gezeigt hat, dass woran ich gearbeitet habe, funktioniert. Wurde dann in meinem zweiten Challenge-Turnier des Jahres Zweiter in der Schweiz, habe das Playoff um einen Schlag verpasst. Und eigentlich, natürlich, der Sieg war ein Höhepunkt, einfach ein Pokal und das Gefühl wieder zu gewinnen. Aber den besten Schlag, den ich letztes Jahr gemacht habe, war eigentlich wirklich in der Schweiz. Das wird vielleicht viele Zuhörer jetzt überraschen, dass ich am letzten Loch aus 70 Metern Ball einen Meter in die Fahne geschlagen habe. Das war für mich der Schlag des Jahres, auch wenn es an sich von außen ein relativ simpler Schlag war. Das war ein Schlag, in dem ich die Jahre vorher immer ein bisschen gestruggelt habe und den dann unter dem höchsten Druck so abzuliefern, war Hammer. Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, muss ich lächeln. Und hatte noch ein anderes, weiteres Top Ten in Irland, wo ich auch eine Siegchance hatte. Und ja, die Saison ist nicht so ausgegangen, wie ich mir erhofft hatte mit einer Tourkarte, aber mit einer vollen Spielberechtigung für die Challenge Tour, mit der ich theoretisch hätte planen können, was natürlich jetzt durch Corona anders geworden ist. Aber die Formkurve steigt stark nach oben. Ich werde besser, merke im Training, wie ich besser werde. Und jetzt hoffe ich, dass ich bald wieder ein Turnier spielen darf.
Mental, das klang bei euch eben schon durch. Das ist ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade eben auch, um in dieser ersten Liga zu bestehen. Caro, du hast gesagt, ihr habt da oder du hast da auch viel dran gearbeitet. Was war das, wie dann auch ja, der Mentaltrainer da eingreift? Womit kann man den Geist dann letztlich so schulen, beziehungsweise auch die Konzentration so dahin kriegen, dass man das erreichen kann, was eben auf den großen Serien gefordert ist? Was hast du da gemacht?
Ja, ich glaube, das ist erstmal sehr, sehr individuell. Für mich war es vor allem erstmal wichtig, jemanden zu finden, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Also es ist halt für verschiedene Kadersituationen oftmals so, dass man jemanden irgendwie vorgeschrieben bekommt. Das war für mich damals immer schwierig, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jemanden habe, mit dem ich über alles reden kann. Worüber ich jetzt sehr froh bin, dass ich jemanden an meiner Seite habe. Das ist für mich auch sehr wichtig, dass ich jemanden habe, wo ich sehr viel Vertrauen habe, dass ich weiß, dass wenn ich was erzähle, dass es auch unter uns beiden bleibt. Und das war für mich als allererstes erstmal wichtig, da jemanden zu finden, ne? Der zu mir passt. Und ja, wie gesagt, für mich ging es eigentlich viel mehr darum, dass ich mal berichten kann, was ich so erlebt habe. Für mich ist es schon auch immer ein Thema gewesen, dass ich ja, ein gutes Vorbild für andere Leute sein möchte, dass ich gut dastehe. Und wenn jemand da mal den einen oder anderen dummen Spruch mir drückt, dann nehme ich mir das vielleicht mehr zu Herzen als andere Leute. Das ist jetzt egal, ob es um mein Training geht oder um mein Spiel oder einfach allgemein mal so ein kurzer Spruch gedrückt. Das heißt jetzt nicht, dass ich damit nicht umgehen kann, aber ich nehme es mir vielleicht mehr zu Herzen als andere. Und da haben wir viel drüber geredet, einfach auch, was mich beschäftigt. Und dann ging es viel auch um meine Routine, wie man das automatisieren kann, dass ich in Drucksituationen besser mit dem Druck umgehen kann. Und wenn es vielleicht mal nicht so gut funktioniert hat, dann haben wir darüber geredet, was für Gedanken ich hatte. Und das waren erstmal die ersten Schritte, dass ich realisiere, was bei mir im Kopf los ist, wenn es gut läuft oder auch wenn es nicht gut läuft. Und dass man das mal niederschreibt und einfach realisiert, ja, was bei einem eigentlich wirklich abgeht, wenn man gut drauf ist oder schlecht drauf ist.
Ist das auch so der entscheidende Punkt, der jetzt vielleicht dann die Ladies European Tour, die LPGA Tour, dann auch von der LET Access Series oder auch von der Symetra Tour unterscheidet? Du hast ja auch Erfahrungen in den USA in der Symetra Tour gesammelt.
Ja, ich würde sagen, dass die Ladies European Tour eine sehr freundliche Tour ist. Also da unterstützt man sich gegenseitig. Natürlich will jeder das beste Ergebnis erzielen, aber die Atmosphäre ist sehr angenehm. Meine Erlebnisse in Amerika waren dementsprechend anders. Es war jetzt nicht so, dass ich mich sehr willkommen gefühlt habe, muss ich leider sagen. Vielleicht haben andere Leute eine andere Einschätzung. Aber bei mir war es so ein bisschen wie ja, die ersten ein, zwei Jahre auf der Ladies European Tour auch. Wenn du neu bist, dann musst du erstmal zeigen, dass du hier hingehörst. Und ist jetzt nicht selbstverständlich, dass wir dich hier freundlich aufnehmen. Und das waren sicherlich auch Sachen, mit denen ich umzugehen lernen musste. Und definitiv anders als hier in Europa.
Das ist aber mittlerweile alles Vergangenheit, was die Zukunft bringen soll für Moritz und Caro. Darüber sprechen wir gleich im letzten Teil unseres Interviews. Was bringt die Zukunft für Moritz und Caroline Lampert? Was haben sie sich vorgenommen für ihre weitere Karriere und speziell für die Saison 2020, wenn sie denn hoffentlich bald richtig weitergehen kann? Das ist jetzt noch Thema im letzten Teil unseres Geschwisterinterviews hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Wenn ihr jetzt dann guckt, was ja, passieren sollte in der aktuellen Saison, wenn es denn wieder losgeht, Moritz, was hast du dir da jetzt für Ziele gesetzt, daran anknüpfen, was 2019 gut lief?
Ich denke, Das Ziel Ende des Jahres ist, eine European Tour Karte in der Hand zu halten und das am besten über die Challenge Tour natürlich, vorausgesetzt wir können spielen. Aber ich denke eigentlich in kleinen Schritten. Ich habe verschiedene kleine Ziele, die ich mit meinem Trainer auch immer bespreche. Da geht es um Korridortreffen mit den Eisen und bestimmte Teile in meiner Statistik, die ich verbessern möchte. Und auch wenn es wirklich nur, sag ich mal, 1% ist in 5 Kategorien, die ich verbessere, wird es am Ende einen großen Unterschied machen. Die Unterschiede sind so fein mittlerweile. Die Spieler sind alle auf einem sehr ähnlichen Niveau. Und deswegen geht es einfach nur um die Marginal Gains in den einzelnen Bereichen. Und da geht es bei mir darum, eben bei den Sand Saves mich um 5% zu verbessern und einfach darüber einen Plan zu machen. Das ist das Endziel. Und wie komme ich dahin? Das ist für mich ganz wichtig, dass ich ein Endziel habe, aber auch immer kleine Teilschritte, wie ich dahin komme. Und das mit dem Bunker ist ein Teil oder dass ich meine Wedges um 1 Meter im Schnitt verbessere, was erstmal nicht viel klingt, was aber großen Aufwand, sag ich mal, hinter sich birgt. Und das sind Sachen, an denen arbeite ich täglich. Und wenn die Turniere dann wieder losgehen, hoffe ich natürlich, dass das, was ich im Training jetzt mache, ins Netz gerade mache, dann auch Effekte zeigt.
Caro, was hast du dir vorgenommen für den Rest der Saison, wenn sie denn hoffentlich weitergeht und so weitergeht, dass auch Sport richtig möglich ist?
Ja, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre wurde ich beide Male habe ich in den Top 10 der Endrangliste gefinisht, sodass ich schon die Erfahrung hatte, gute Ergebnisse zu spielen. Ich würde mir trotzdem erhoffen, dass ich das ein oder andere Mal mehr mit um den Sieg spiele. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in meinen Top 10 Platzierungen wirklich häufig um den Sieg mitgespielt habe. Also einfach häufiger in die Situation kommen, mich mit dem Besten zu messen und dann eben auch ja, zu spüren, wie ich mit dem Druck umgehe. Das wäre für mich auf jeden Fall der nächste Schritt.
Und was sind so langfristige Träume, die ihr in eurer Karriere auf jeden Fall noch gerne erreichen würdet, Mort?
Bei mir ist es der Ryder Cup, ganz klar. Ich hatte als Amateur die Chance, 2008 in Valhalla und 2010 in Celtic Manor dabei zu sein, weil ich beides Mal Junior Ryder Cup gespielt habe und da das ist ein großes Ziel, also Ryder Cup spielen und auch Olympia ist für mich. Ich bin sehr sportinteressiert, deswegen ist die Olympiade immer ein absolutes Highlight. Und da mitzuspielen und eine Medaille mit nach Hause zu bringen, das steht ganz oben.
Caro, bei dir?
Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich habe auch aktuell noch eine geringe Chance, mich für Olympia zu qualifizieren. Jetzt dadurch, dass Olympia ein Jahr nach hinten verschoben wurde, ist es vielleicht noch etwas, ist es auf jeden Fall noch möglich, mich da reinzuspielen. Das wäre für mich ein Riesentraum, vor allem auch, weil man ja nicht genau weiß, wie es mit Golf olympisch weitergeht. Hoffe ich aber, dass Golf wieder olympisch bleibt und wir dann in 4 Jahren auch nochmal die Chance hätten, falls wir es jetzt bis nächstes Jahr in Tokio nicht schaffen würden. Und weshalb ich Profi geworden bin, war ja das Erlebnis beim Junior Solheim Cup bzw. Solheim Cup. Viele meiner Freunde aus Amateurzeiten oder auch Leute, mit denen ich 2013 Junior Solheim Cup gespielt habe, haben jetzt letztes Jahr zum ersten Mal den richtigen Solheim Cup mitgespielt. Und schon was ganz, ganz Besonderes und das ist ein Riesenziel von mir.
Bis wann wollt ihr das erreichen? Ihr seid jetzt Mitte bzw. Ende 20, habt ihr euch so ein Limit gesetzt? Ja. Ihr seid noch jung, aber das ja. Da...
Ende 20, das kann nicht sein.
Ja, die späte Mitte 20, ich darf das sagen, ich bin 42, ich bin weit raus aus diesem Alter. Aber habt ihr euch so ein Limit gesetzt, wo ihr sagt, bis dahin spiele ich und danach mache ich was anderes? Oder ist das noch völlig offen und ihr sagt, oh, gucken, so wie es Spaß macht, machen wir einfach?
Ja, definitiv, solange der Spaß da ist, ist alles super. Aber ich habe mir gesagt, dass ich wenn jetzt dieses Jahr die Olympischen Spiele stattgefunden hätten, dass ich die nächsten 4 Jahre nochmal Vollgas geben werde, um zu sehen, ob ich es vielleicht ins Olympiateam schaffe. Und dann nach den 4 Jahren würde ich mal schauen, wo ich stehe, weil ich dann, wie du sagst, wirklich Ende 20 bin. Und mir dann überlegen muss, ob vielleicht der Weg bis dorthin vielleicht auch nach Amerika gegangen ist oder nicht. Aber vielleicht ein zweites Standbein bis ab dort dann aufbaue. Aber die nächsten 4 Jahre bis Ende 20 habe ich schon vor, nochmal Vollgas zu geben und so viele gute Ergebnisse wie möglich zu sammeln.
Und Moritz, bei dir?
Das ist irgendwie eine schwierige Sache mit dem, wie lange mache ich das noch? Und ich war, wie gesagt, vor 1,5 Jahren an einem Punkt, wo ich nochmal alles auf Null gestellt habe und dann nochmal ja, wie von vorne angefangen habe. Und für mich ist es eigentlich, ich arbeite täglich daran, besser zu werden. Und wenn ich das Gefühl habe, die Motivation wird schlechter, es macht keinen Spaß mehr oder ja, ich komme nicht mehr voran, dann ist der Punkt gekommen. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich, wenn ich dann 30 bin, 29 oder 35, wie auch immer, dass das mein absolutes Limit ist, sondern ich mache das eigentlich eher von mir abhängig. Und das Schöne am Golf ist ja, man sieht es, auch wenn die Medien sich eher auf die ganz Jungen konzentrieren, dass der Schnitt auf den Touren doch bei uns zumindest schon irgendwo in den 30ern liegt. Der wird zwar immer jünger, aber dass die Blüte noch vor mir liegt. Und so fühle ich mich eigentlich auch. Ich werde besser und hoffe natürlich, dass ich das auch in Ergebnisse niederschlagen kann.
Habt ihr noch einen Wunsch generell für die Zukunft des Golfsports? Was würdet ihr euch vom Golfsport in, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahren wünschen, unabhängig jetzt von euren eigenen Zielen?
Ich würde mir allgemein wünschen, dass wir Damen mal wieder ein Turnier in Deutschland spielen. Ich glaube, wir haben ja letztes Jahr auch mit 4 Damen in den Top 10 der Endrangliste gezeigt, dass wir Deutschen wirklich da vorne mithalten. Jede Woche spielt gefühlt jemand von uns mit um den Sieg auf der Ladies European Tour, was ja die höchste Klasse in Europa ist. Und ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass wir aktuell keine Möglichkeit bekommen, uns in unserem Heimatland zu zeigen. Und das wäre jetzt so generell das Erste, was mir eigentlich einfallen würde.
Moritz, bei dir vielleicht ein gemeinsames Turnier für Damen und Herren in Deutschland, weil ihr habt ja zum Beispiel letztes Jahr auch die ISPS Hender World Invitational gespielt, wo ja Männer und Frauen sogar im Team zusammen agieren dürfen.
Ja, also vor allem, was ich hervorheben möchte, ich habe die Caro um einen Platz besiegt da letztes Jahr in Irland. Das war ganz wichtig. Und einfach das Turnier hat gezeigt, was denn möglich ist. Was auch medial das für eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ob das jetzt dann dieses Jahr in Marokko ist, dass die European Tour und die Ladies European Tour auf der gleichen Anlage spielen, 2 Turniere, oder die Woche danach das Scandinavian Mixed von Sörenstam und Stenson Turnier gemeinsam. Und jedes Mal, wenn Caro und ich zusammen in einem Turnier spielen können, merke ich, dass wir uns gegenseitig motivieren, Proberunde zusammen spielen können. Und ja, wir haben kein Challenge-Tour-Turnier in Deutschland, was ich auch echt schade finde. 2014 hatten wir noch in Bad Giesbach unser Turnier, wo ich das letzte Mal auf deutschem Boden Challenge Tour gespielt habe und ja, einfach insgesamt die Aufmerksamkeit in den Medien, die dann vielleicht dazu führen will, dass wir ein paar Turniere in Deutschland haben, uns auch mehr präsentieren können und den Leuten den tollen Sport eigentlich nahe bringen können. Wie du vorhin gesagt hast, unser Großvater hat uns zum Golf gebracht, er ist jetzt 88 geworden vor 3 Tagen und wir können immer noch mit ihm Golf spielen. Und diese Seite des Golfsports wird, finde ich, zu wenig gezeigt, dass wir mit Mitte 20 beide mit unserem Großvater und unseren Eltern auf Golfplatz gehen können. Es gibt keine andere Sportart, in der das so geht. Und leider können wir es in Deutschland unter Wettkampf nicht wirklich zeigen.
Möge sich das hoffentlich bald ändern. Wir tun unser Teil dazu bei, hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de den Golf in Deutschland populärer zu machen. Was fehlt euch jetzt am meisten in der Corona-Zwangspause? Was ist das, wo ihr sagt, muss endlich vorbeigehen, damit ich das wieder machen kann?
Boah, ich muss sagen, ich habe mich an die Situation komischerweise relativ schnell gewöhnt. Wie wir vorhin auch gesagt haben, mir ist nicht langweilig, aber mir fehlt einfach der Wettkampf. Und der Wettkampf fehlt mir schon nach 3 oder 4 Tagen, auch wenn ich jetzt im Sommer eine Woche Pause mache zwischen Turnieren, spiele ich 2 Tage kein Golf und am dritten Tag denke ich, oh, jetzt wäre es mal wieder schön, einen Wettkampf zu haben. Und das fehlt mir am meisten, mich mit meinen Kollegen international zu messen, zu schauen, wie gut ich bin und ja, einfach zu spielen.
Ich würde sagen, dir fehlt der Ballflug am meisten. Jeden Tag, wenn wir ins Netz fragen, sagt er, oh, ich würde einfach gerne mal einen nebendran raushauen, einfach mitten ins Feld. Da ja, muss er sich wirklich zusammenreißen.
Das machen wir besser nicht.
Dann wünsche ich euch, dass die Bälle bald wieder draußen fliegen dürfen, dass ihr dann vor allen Dingen auch keine Bälle rechts und links schlagt, dass du von diesem Gedanken wegkommst, Moritz, und dass das alles dann funktioniert bei euch. Danke, Caro. Danke, Moritz.
Vielen Dank.
Das war ein weiteres Interview mit deutschen Golfgrößen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de in der Corona-Pause. Wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, nicht nur unsere Interview-Podcasts, sondern generell unsere Golf-Podcasts, dann würden wir uns bei iTunes über eine entsprechende Rezension und natürlich über Sterne freuen. gebt uns reichlich davon. Wir geben es gerne zurück in Form von weiteren, hoffentlich aus eurer Sicht guten Golf-Podcasts hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hört uns weiter, egal ob bei iTunes, auf unserer Webseite oder mit einem anderen Podcatcher eures Vertrauens.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El-Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Nur Golf auf meinsportpodcast.de